Warum darf man keinen Schottersteingipfel für viel Geld verscherbeln, ohne die Ehre einer Nation zu besudeln? Warum könnten sich die Pleitegriechen noch nicht mal gewinnbringend von manchen ihrer Inseln trennen, weil kein Interessent da wäre? Warum ist es gut, wenn die Chinesen lieber berühmte Orte auf der ganzen Welt kopieren und daheim nachbasteln? Warum heißt Grube jetzt schon wieder Medorn? Warum kauft die von den Bürgern so ungeliebte Bahn für über 1 Milliarde neue Züge, die nun auf dem Abstellgleis stehen? Und warum will man im wilden Osten jetzt Bahntickets aus dem Eismännchen-Wohnwagen verkaufen? Die touristische Welt ist jede Woche voller Absurditäten, sodass Karl Born und mir die Themen zum Glück nie ausgehen werden.
Mir ist da was aufgefallen, Herr Professor.
Grüß dich, mein lieber Karl. Den Großen gibt es ja bereits, aber hat es dich nicht auch vielleicht letzte Woche gejuckt, für etwa schlappe 60.000 Euro deine Sparsau zu zerdeppern und dir dafür einen Gipfel an der Grenze von Osttirol zu Italien zu kaufen? Der ganz große Karl, 2000 Meter ein paar zerquetschte hoch mit unverbaubarem Blick in die Karnischen Alpen.
Naja, der Gedanke ist verlockend, statt einem Stern einen Namen zu geben, den man ja ohnehin ja aus der Nähe sehen kann, einen Berg mit eigenem Namen zu haben. Scheitert bei mir nur an einer Kleinigkeit, nicht an meinem mangelnden Ego.
Ach so, ich hatte schon Angst gehabt.
sondern ich habe keine Sparsau mit 60.000 Euro. Ich habe es nur einmal zu einem Flamingo geschafft, der, solange ich das Futtergeld gezahlt habe, Carlo hieß.
Was?
Beziehungsweise, um präzise zu sein, er hatte einen Doppelnamen. Er hieß Fidel Carlo. Fidel, weil er kubanischer Herkunft und selbst für einen Flamingo außergewöhnlich rot war, und eben Carlo nach mir. Aber das hat mein Ego eigentlich schon ausreichend befriedigt. Abgesehen davon, ich konnte ihn monatlich besuchen und schauen, wie es ihm geht.
Aber es ist doch trotzdem witzig. Also, dass solche unnützen Fleckchen Staatseigentum, die man perfekt zu Geld machen könnte, bei bestimmten Konservativen dann immer so einen pavlovschen Reflex auslösen, als ob sofort das Vaterland in Gefahr wäre. Im Himalaya haben die Berge unter 4000 Meter noch nicht mal einen Namen, weil es so viele gibt, und die Österreicher machen jetzt sofort eine Staatsaffäre raus, weil einer eine kluge Idee hat.
Also ich glaube, es ist noch viel einfacher. Diese Leute, die sich da aufregen, sind einfach zu geizig, dafür Geld auszugeben, und dann gönnen sie es auch keinem anderen. Aber wenn du denen als Belohnung für Verdienste fürs Vaterland, in Gänsefüßchen gesprochen jetzt, eine solche Namensgebung machen würdest, dann glaube ich, wäre das auch für die vollkommen okay.
Ja, dann kannst du so einen Gipfel am Band tragen.
Ja, das wäre doch nett.
Du, Blut und Ehre und Vaterland, hattest ja den Pleitegriechen, diesen wunderbaren und so sympathischen Pleitegriechen, sehr angetan, weswegen die wahrscheinlich die einfachste Geldlösung, nämlich ein paar ihrer Inseln, die ja eh rein von touristischem Interesse sind, zu verkaufen, ja, das würde denen angeblich den Rest von Würde zerstören. Und das ist anscheinend nur aus einer Buchhaltersicht zu sehen bei einer komplett bankrotten Nation.
Naja, aber sehen wir die Sache doch mal realistisch. Wer soll sowas kaufen?
Och, Santorin würde ich schon kaufen, wenn es halbwegs bezahlbar wäre.
Aber eben, nur so zum Spaß. Dafür sind die Inseln mit Sicherheit sauteuer. Und eine Refinanzierung über Einnahmen auf absehbare Zeit, die ist überhaupt nicht zu erzielen. Also den Gedanken kann man leider, so verlockend er wäre, ich glaube, man muss ihn beerdigen.
Naja, die TUI baut ja auch jetzt ein Dorf gerade in Italien um, endlich, nach so vielen Jahren.
Ja, aber ich glaube, die Größe von diesem Dorf zu einer griechischen Insel, da liegen doch noch
Welten. Es gibt ja ganz kleine Inselchen.
Ja, und die sind, ja, kriegst du aber kein Geld.
Ach, scheiße, dass man immer diese wunderbaren Ideen mir aus dem Kopf wieder rausholt.
Ja, die Ideen sind immer grandios, sie scheitern immer leider an der Wirklichkeit.
So, die Chinesen, die würden ja auch nie auf die Idee kommen, eine Kykladeninsel zu kaufen. Die schicken dann lieber einige Agenten so als Reisegruppe getarnt hin. Die knipsen sich die Speicherkarten voll ein paar Monate später. Später hören wir dann, dass irgendwo in China gerade an einer 1:1 Kopie von Santorin gearbeitet wird. Wahrscheinlich wie üblich alles aus Spritzbeton, aber schön angemalt.
Also ehrlich gesagt, ich finde es echt klasse. Denn wenn du es genau nimmst, ist Las Vegas ansatzweise nichts anderes.
Ja.
Die Amis haben wenig Urlaub und ein Besuch in Las Vegas ersetzt den einen Europatrip. Ich habe mich selbst köstlich amüsiert, wie die Besucher im Hotel Venetian die üblichen Kitsch-Andenken, also Gondel und so, gekauft haben, als Erinnerung, dass sie in Venedig waren.
Ich finde das auch übrigens witzig mit Hallstatt im Salzkammergut. Da ist es auch im Sommer eher viel zu voll. Stell dir das doch mal vor, die TUI hätte nun auch noch Erfolg als Outgoing-Reiseveranstalter in China und würde jetzt zig A380 voll bekommen für eine rasante Tour d'Europe. Also unter ökologischen Aspekten ist es doch viel besser. Die Chinesen, die haben die Highlights der Welt im eigenen Land. Die wollen ja eben, wie du gerade auch festgestellt hast, Amerikaner, die wollen nur ein Erinnerungsfoto, die wollen nicht mal eine Gondel haben.
Also ich glaube, das ist sogar eine Art von Tourismus der Zukunft. Die schönsten Flecken der Erde als Duplikat. Und zwar, und das ist wichtig, es muss sehr präzise sein und sehr umfassend, also mehrere Nummer größer als Las Vegas. Das als Duplikat zu sehen, dass es vom Original nicht zu unterscheiden ist. Und der große Vorteil, super ökologisch, du sagtest es bereits. Wir haben an der Hochschule bei uns das Thema im Seminar Zukunft des Tourismus schon mehrfach abgehandelt. Also nehmen wir mal das Grab von Tutanchamun. Wichtig ist es nur, dass es originalgetreu ist. Es darf keine Miniatur sein und es darf kein einzelnes Solitärstück sein. Also es muss in einem großen Ganzen eingebaut sein. Und jetzt kommt allerdings der gravierende Unterschied. Es muss auch original bewohnt sein.
Wie also mit der lebenden Mumie?
Bei dem Grab,
Grab
von Tutanchamun ist es ein bisschen schlecht, aber bei den Dörfern, da muss es bewohnt sein, da muss es das echte Leben abgeben. Ich habe schon vor 40 Jahren
neuen
in Kanada...
Hartz-IV-Jobs.
Ja, genau, gehört auch dazu. Ich habe schon vor 40 Jahren in Kanada so ein Dorf aus der Wildwestzeit gesehen, das echt bewohnt war, also nicht nur tagsüber, sondern generell echt bewohnt und man konnte da jeden Tag hin zur Besichtigung. Das war ein super Original-Feeling gewesen.
Also wenn ich nicht wüsste, dass das jetzt irgendwie ironisch meint, würde ich jetzt verzweifeln. Du, die TUI, die will die Chinesen als Kunden. Der Tour die Engländer. Ist der Michael Frese jetzt besonders clever, sich jetzt nicht den bleischweren Ballast von maroden englischen Muttergesellschaften an den Hals zu hängen, aber munter im englischen Urlaubergärtchen zu wildern? Mein TUI Travel und Thomas Cook, die ballen doch das Fäustchen in der Tasche.
Naja, ein großer Unterschied gibt es schon noch. Es gibt mehr Chinesen als Engländer.
Okay.
Und wie erfolgreich der Tour mit dem üblichen deutschen Programm auf der Insel sein wird, da wollen wir doch mal abwarten. Die Engländer sind ein anderes Urlaubsvolk als das Deutsche.
Ja, da könnte auch, glaube ich, jemand Näschen rümpfen, der normalerweise mit der Tour unterwegs ist. Aber einen Coup hat der Tour ja drüben auf der Insel schon gelandet und damit die Bekanntheit von der Who wahrscheinlich beachtlich gesteigert. Die Briten kaufen die Olympiatickets für London ja viel lieber beim deutschen Veranstalter als daheim, weil sie es ja auch nur beim deutschen Veranstalter schon bequem kaufen können, dem EU-Recht sei Dank.
Ja, das ist jetzt was anderes, denn das kann der Tour wirklich sehr gut, muss man sagen. Die haben wahnsinnig viel Erfahrung, Tickets für Großveranstaltungen zu verkaufen. Und es ist ja nicht nur eine Kunst, solche Tickets zu verkaufen, es ist auch eine Kunst, an diese Tickets im Einkauf heranzukommen. Das ist gar nicht so einfach, da gute Tickets zu bekommen. Das kann der Tour gut. Und da könnte ich mir vorstellen, an dem Teil, nicht im Urlaubsteil, aber an dem Teil, da könnte wahrscheinlich der Tour sogar europaweit Furore machen.
Kommen wir doch mal zu unserem Lieblingsunternehmen der deutschen Reisewelt, der liebenswerten Bahn. Momentan scheint der sanfte Grube, was Stuttgart 21 angeht, ja wieder auf Krawall gebürstet zu sein. Oder wie der Kollege Prantl in der Süddeutschen schreibt, Grube, dein Name ist Medorn. Liegen da die Nerven blank, trotz oder vielleicht auch gerade wegen der Unterstützung durch Ramsi?
Also die Formulierung von Brandl ist natürlich vom Ansatz her genial. Das muss man sagen, ich bewundere den Menschen immer wieder, dass ihm Sprüche einfallen, die ich so gerne für die BBBs hätte, wenn sie von mir kämen. Aber in dem Fall, wenn wir ehrlich sind, diese Stuttgart 21 ist doch ein unlösbares Problem. Jetzt sind die Schwaben nun einmal über ihren Schatten gesprungen und haben die Grünen gewählt und merken jetzt langsam, es ändert sich hier überhaupt nichts. Diese Kiste ist verfahren und der Verkehrsminister von Baden-Württemberg, ich glaube Hermann heißt er, der kann sich doch schon den Tag auf dem Kalender anstreichen, an dem er vorzeitig in den Ruhestand geschickt werden wird.
Oder das erste Eilenkopf kriegt von einem grünen, erzornten Basismitglied.
Ja, bei einem wird es nicht bleiben.
Die Bahn hat aber auch Pech. Eigentlich möchte sie ein gutes, kundenfreundliches Unternehmen sein. Bestellt sogar über 300 Züge, modernster Bauart bei Bombardier im Wert von, ich glaube, 1,2 Milliarden Euro. Und nix ist. Die Züge sind so gebaut wie bestellt, aber das Eisenbahnbundesamt sagt, niente. Technische Mängel laut DIN so und so, die Züge dürfen nicht fahren. Teures Abstellgleis, kann ich da nur sagen.
Also über das Thema haben wir, glaube ich, schon einmal gesprochen. Ja, so. Das ist ein Skandal unglaublichen Ausmaßes. Da werden mehr als dringend, wirklich dringend benötigte neue zusätzliche Züge bestellt und dann stehen 300 Stück davon. Ich meine, man muss sich das auf der Zunge zergehen lassen. 300 Züge, die stehen irgendwo rum. Ich frage mich, wo gibt es denn überhaupt so viel Platz? Also ein davon, ein Platz dafür, den würde ich gerne anbieten, also bei mir vor meiner Haustür zu parken. Da würden sich doch meine Enkel wie wild über diesen Spielplatz freuen. Also für Außenstehende ist es, glaube ich, auch schwer zu überblicken, wer hier für Schuld hat. Ich habe natürlich einen Favorit, wie immer.
Okay, lass mich raten.
Es ist nicht Ramsauer.
Ach so. Oh.
Mein Favorit ist das Eisenbahnbundesamt. Man hat nicht den Eindruck, und ich habe mir das wirklich jetzt im Laufe der Zeit schon ein paar Mal angesehen, dass die mit hohem Zeitdruck an dem Thema arbeiten. Jetzt bringen wir unseren Ramsauer immer nach dem alten Motto, lieber stehen 100 Züge rum, als dass ein einzelner Zuggast zu Schaden kommt. Also das ist schon wirklich eine Aufgabe, wo man dann sagen muss, ja, jetzt müsste wirklich das Bundesverkehrsministerium eingreifen.
Vielleicht ist Grube auch deshalb jetzt so ein Rumpelstilzchen, weil er langsam merkt, er kann noch so ein Gute-Laune-Bär sein. Die Deutschen mögen die Bahn trotzdem nicht. 46% sind unzufrieden mit der Bahn. Nur die polnische Bahn schneidet noch schlechter ab. Da muss ein Bahnmanager doch vor Wut in die Schwelle beißen.
Also, diese Befragung war ja auch wieder von der Kategorie, braucht die Welt eigentlich nicht.
Ja, aber nett ist sie trotzdem.
Ja, nett ist sie ja trotzdem. Wie zufrieden nämlich die Polen mit ihrer Bahn sind oder die Letten, ich weiß gar nicht, ob man da Letten sagt, oder die Schweden mit ihrer Bahn im Vergleich, wie zufrieden wir eigentlich mit der Bahn sind. Also die tatsächliche Vergleichbarkeit dürfte wohl gegen Null gehen, aber es passt ins Bild. Mhm. Bild jetzt mit vier großen Buchstaben geschrieben. Außerdem müsste man fairerweise fragen, mit welcher Bahn haben wir eigentlich verglichen unsere Bahn im Frühling, im Sommer, im Herbst oder im Winter? Dann hätte man ganz unterschiedliche Erfahrungen.
Ach.
Oder etwas nicht.
Ach, haben wir das? Alle Wetter, die Bahn, wie war das? Wie heißt es immer so schön, wir haben verstanden, die Bahn hat gerade eine Wahnsinns-Service-Initiative gestartet. In Sachsen-Anhalt gibt es jetzt den rollenden Fahrkartenkiosk für das platte Land, damit die Leute trotzdem ihre Tickets kaufen können, nachdem man selbst die Fahrkartenautomaten von den Bahnhöfen wegrationalisiert hat. Braucht man ja auch nicht.
Also die Abschaffung der Fahrkartenautomaten finde ich eigentlich ganz logisch.
Ach.
Siehst, ich bin heute auf dem Bahnverteidigungstrip. Also überleg doch mal, je tiefer man ins sogenannte flache Land geht, desto unzufriedener sind die Kunden.
Mhm.
Kann man ja leicht feststellen. Mhm. Wenn man jetzt die Automaten abbaut, dann bekommt man logischerweise weniger Kunden, weil die weniger buchen können. Wenn du keine Kunden hast, dann hast du auch keine unzufriedene Kunden. Also ich denke, die Bahn sollte sich das mit dem rollenden Kiosk noch einmal gut überlegen und die erste gute Idee nicht durch eine schlechte konterkarieren.
Aber irgendwie ist das auch so wunderschön anachronistisch. Das erinnert irgendwie so an die gute alte Zeit, als man noch Tage oder Wochen vor der Bahnreise ins Reisebüro ging und der Mensch dort wirklich noch diese kleinen Pappkärtchen, die ganz kleinen Pappkärtchen aus einem Riesenregal zog.
Ach ja, ja.
Das waren noch Zeiten, da haben die Bahn noch alle geliebt.
Genau. Oder also an diese kleinen Fahrkärtchen kann ich mich auch noch gut erinnern. Oder mit dem Fahrkastenkiosk habe ich mir eigentlich anders vorgestellt. Weißt du, so bei uns auf dem Dorf, da fährt so im Sommer jede zweite Woche mal der Eismann.
Genau, mit Klingelingeling.
Genau, und hat eine große Glocke und schreit Streichs und so stelle ich mir vor, die fahren da durch mit großer Glocke, Fahrkarten.
Heute frische Fahrkarten. Jetzt hör mal lieber auf, bevor uns die Fantasie völlig durchgeht.
Das Dorfleben lebt wieder auf, kommt zurück.
Alles trifft sich am Fahrkarten, rollenden Fahrkartenautomaten. Ja, genau, hält erstmal einen Schwatz. Naja, wo fahren wir denn heute mal hin? Ach, ist so nett hier. Ja. Okay, mein lieber Karl, nächste Woche wieder mit neuen wunderbaren Themen, die die Welt des Reisens so ergeben.
Prima, bis dann.
Bis dann.